Hier ist die Stimme Vietnams, gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam.
Herzlich willkommen bei der Stimme Vietnams. Ich bin Thuyang. Guten Tag. Liebe Hörerinnen und Hörer, im heutigen Journal Die politische Aktualität berichten wir über Kooperationskampagne zur Verhinderung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Und im Journal 54 Völker Vietnams stellen wir das Langhaus der Volksgruppe ED vor. Zum Schluss hören Sie die Sport- und Kulturmeldungen, aber zuerst die Nachrichten mit Thuy-Sư.
Die Schlagzeilen. Parlamentspräsident Trần Thanh Mẫn nimmt an der Einweihung des vietnamesischen Parlaments Museums teil. Verbesserung der Diensterleichterung für umfassende Gesundheitspflege der Bevölkerung. Vizepremierminister Trần Hồng Hà fordert die Fertigstellung des Mechanismus zur Verwaltung der EU-Daten. Die Nachrichten im Einzelnen. Am Montag hat Staatspräsident Lương Cường in Hanoi ein Staatsbankett für den Sultan von Brunei, Haji Hassanan Bolkiah, ausgerichtet. Der Sultan von Brunei war vom 30. November bis zum 2. Dezember zu einem Staatsbesuch in Vietnam. Bei seiner Ansprache betonte Lương Cường, dass nach über 30 Jahren diplomatischer Beziehungen und mehr als 5 Jahren der Aufwertung zur umfassenden Partnerschaft die Beziehungen zwischen Vietnam und Brunei stetig gefestigt und weiterentwickelt worden seien. Deshalb konzentrieren sich beide Seiten auf die effiziente Nutzung von Bereichen mit Potenzial und Stärke, darunter Landwirtschaft, Fischerei, Heilandprodukte, Energie, Bildung und Tourismus.
Dieser Besuch des Sultans vertieft die enge Verbundenheit und die umfassende Zusammenarbeit zwischen Vietnam und Brunei weiter. Ich bin überzeugt, dass dank des guten Willens und der Bemühungen beider Seiten die umfassende Partnerschaft zwischen Vietnam und Brunei kontinuierlich vertieft werden. Dies trägt zum Aufbau der ASEAN bei, dient den Interessen der Völker beider Länder sowie Frieden, Stabilität, Kooperation und Entwicklung in der Region und in der Welt.
Der Sultan von Brunei, Haji Hassanan Bolkiah, erwiderte, dass eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in allen Bereichen nicht nur gemeinsame Vorteile bringe, sondern auch die Leistungsfähigkeit der Unternehmen beider Seiten stärke. Brunei wolle weiterhin eng mit Vietnam und den anderen ASEAN-Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um die ASEAN-Gemeinschaft Vision 2045 zu verwirklichen. Das vietnamesische Parlamentsmuseum ist am Dienstag im Gebäude des Parlaments in Hanoi eröffnet worden. Aus diesem Anlass wurde das Briefmarkenset zum 80. Jahrestag des vietnamesischen Parlaments präsentiert. In seiner Rede auf der Veranstaltung hob Parlamentspräsident Trần Thanh Mẫn die Bedeutung des Parlamentsmuseums hervor.
Phát huy tính chuyên nghiệp, hiện đại và sự sáng tạo trong hoạt động.
Es ist notwendig, wertvolle Dokumente und Gegenstände für das Museum zu sammeln und zu ergänzen. Darüber hinaus sind der Einsatz moderner Technologien, die digitale Transformation und der Aufbau eines digitalen Datenbanksystems für Dokumente und Gegenstände von großer Bedeutung. Das Museum soll die Zusammenarbeit mit den Parlamentsorganen, relevanten Institutionen, Museen sowie nationalen und internationalen Organisationen intensivieren, um sich zu einem Zentrum für Wissensbewahrung zu entwickeln. Auch die Öffentlichkeitsarbeit soll verstärkt werden, um das vietnamesische Parlamentsmuseum bekannter zu machen.
Auf der Plenarsitzung am Dienstag hat das Parlament über den Beschlussentwurf für einige bahnbrechende Politiken zur Gesundheitspflege der Bevölkerung diskutiert. Die Abgeordneten stimmten zu, dass es erforderlich sei, diesen Beschluss zu verabschieden. Sie gaben einige Empfehlungen, um die Qualität der medizinischen Dienstleistungen zu verbessern, das Recht auf die Gesundheitsversorgung zu erweitern und die finanzielle Belastung der Bevölkerung bei medizinischen Kosten zu verringern, seien eine humanistische Regel im Beschluss, sagt die Abgeordnete aus der Provinz Lâm Đồng, Phạm Thị Kiều.
Ich halte die Orientierung bis zum Jahr 2030, grundlegende Krankenhausgebühren im Rahmen der Leistungen der Krankenversicherung zu erlassen, für äußerst positiv. Es ist ein historischer Schritt, der dazu beiträgt, die direkte finanzielle Belastung der Bürger zu verringern und das soziale Sicherungssystem zu stärken. Damit diese Politik jedoch umsetzbar und nachhaltig bleibt, schlage ich vor, den Begriff grundlegendes Niveau der gebührfreien Leistungen klar und eindeutig zu definieren.
Auf der Sitzung betonte Gesundheitsministerin Da Hung Lan, dass die zuständige Behörde die Empfehlungen der Abgeordneten ernsthaft prüfen werde, um den Beschlussentwurf entsprechend zu vervollständigen. Am Montag in der Hauptstadt Vientiane hat KPV-Generalsekretär Tullam bei einem Treffen mit dem laotischen Premierminister Son Sai Sivandon gesagt, dass beide Regierungschefs die zuständigen Behörden ihre Länder weiterhin anleiten sollten, um Vereinbarungen der Spitzenpolitiker beider Länder umzusetzen. Ziel sei es, zunächst ein Handelsvolumen von 5 Milliarden US-Dollar zu erreichen und langfristig 10 Milliarden US-Dollar anzustreben. Der vietnamesische Parteichef forderte zudem eine intensivere Zusammenarbeit im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich sowie eine gute Verwaltung und den Schutz der Grenzen. Vietnam werde weiterhin die Fortbildung von Führungskräften für Laos priorisieren, insbesondere strategische Führungskräfte und Schlüsselmanager auf allen Ebenen. Premierminister Son Sai Sivandon sicherte seinerseits zu, günstigere Bedingungen für vietnamesische Unternehmen in Laos zu schaffen und vietnamesische Großunternehmen zu ermutigen, ihre Investitionen in Laos auszubauen. Zuvor hatte Tô Lâm bei einem Treffen mit den Mitarbeitern der vietnamesischen Botschaft und der vietnamesischen Gemeinschaft in Laos betont, dass die Botschaft und andere Vertretungen Vietnams optimale Bedingungen schaffen sollten, um die bilaterale Zusammenarbeit in Wirtschaft, Handel und Investitionen zu fördern. Sie sollten vietnamesische Unternehmen bei der Erkundung von Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten in Laos unterstützen und zugleich laotischen Unternehmen den Zugang zum vietnamesischen Markt erleichtern. Es ist unerlässlich, die bestehenden Probleme der illegalen, ungemeldeten und unregulierten Fischerei, IUU-Fischerei, gemäß den Vorgaben der Europäischen Kommission gründlich anzugehen. Auch ein Mechanismus zur Verwaltung der IUU-Daten soll schnell angefertigt werden. Dies betonte Vizepremierminister Chen Hung-ha auf der 24. Sitzung des Nationalen Verwaltungsstabs zur Bekämpfung der IUU-Fischerei am Dienstag in Hanoi. Laut einem Bericht des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt betrug die Gesamtzahl der Fischereifahrzeuge landesweit, die bis zum 29. November in der Nationalen Fischereidatenbank registriert und aktualisiert wurden, mehr als 79.200, was einer Erfassungsquote von 100% entspricht. Derzeit arbeiten die Kommunen daran, Richtlinien zur Umwandlung von Berufen für Fischer und zur Stilllegung von Fischereifahrzeugen, die nicht mehr für den Fischereibetrieb benötigt werden, zu vervollkommnen. Auch die Richtlinien zur Unterstützung von Fischern bei der Modernisierung und dem Austausch ihrer Fahrtüberwachungsausrüstung werden aufgebaut. Vizepremierminister Chen Hung-ha forderte die Ministerien und lokalen Behörden auf, Spätesten bis zum 15. Dezember die bestehenden Probleme zu bearbeiten, insbesondere jene im Zusammenhang mit den Empfehlungen der Europäischen Kommission zur Bekämpfung der EU-Fischerei. Dazu der Vize-Premierminister.
Ich fordere das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt auf, bereits in dieser Woche Regelungen zur Nutzung und Verwaltung von Fischereidaten zu erlassen. Dazu muss klar definiert werden, wer teilnehmen darf, wer welche Funktionen nutzen darf und welche Verantwortlichkeiten diese Nutzer haben. Der Schiffseigner ist für die Führung des Fahrtenbuchs und dessen Aktualisierung in der Datenbank verantwortlich. Auf dieser Grundlage wird das Verfahren zur Erteilung eines Zertifikats durchgeführt.
Das ständige Mitglied des KPV-Sekretariats Chen Kemtu hat die Schlussfolgerung des Politbüros zur Umsetzung des Parteibeschlusses über Landwirtschaft, Bauern und ländliche Gebiete bis 2030 und mit Vision bis 2045 veröffentlicht. Demnach spielen die Landwirtschaft, Bauern und ländliche Gebiete eine strategische Rolle und sind wichtige Grundlagen, um die Stabilität der Makrowirtschaft und ein nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten. Die Bauern seien Hauptfaktor und Triebkraft für den Erneuerungskurs. Die Entwicklung einer grünen, ökologischen und kreislauforientierten Landwirtschaft mit niedrigen Emissionen sollte fortgesetzt werden. Die Anwendung moderner Hochtechnologie und eine umfassende digitale Transformation sollten gestärkt werden. Das Politbüro fordert im Jahr 2026 neue Impulse für die Entwicklung von Landwirtschaft, Bauern und ländlichen Regionen zu schaffen. Es müssten bahnbrechende Politiken entwickelt werden, um die Bevölkerung und Unternehmen zu ermutigen und zu mobilisieren, in eine grüne, ökologische Landwirtschaft und Kreislaufwirtschaft zu investieren. Gleichzeitig sollten Unternehmen, Wirtschaft, Organisationen und die Bevölkerung in strategisch wichtigen Gebieten, entlegenen Regionen und schwer zugänglichen Gebieten stärker unterstützt werden. Hier noch einmal das Wichtigste in Kürze. Parlamentspräsident Chen Thanh-mun nimmt an der Einweihung des vietnamesischen Parlamentsmuseums teil. Verbesserung der Dienstleistung für umfassende Gesundheitspflege der Bevölkerung. Vizepremierminister Chen Hung-ha fordert die Fertigstellung des Mechanismus zur Verwaltung der EU-Daten. Soweit die Nachrichten der Stimme Vietnams.
Während des Technologiebooms, vor allem der starken Entwicklung der künstlichen Intelligenz, sind grenzüberschreitende Betrugsaktivitäten komplizierter geworden. Sie gelten als globale Bedrohung im digitalen Zeitalter. Ein Beitrag von Guangzhong gesprochen von Hương Giang.
Auf der jüngsten 93. Generalversammlung in der marokkanischen Stadt Marrakesch hat die internationale kriminalitätspolizeiliche Organisation Interpol eine Resolution verabschiedet. Mit dieser Resolution rief die Organisation zu einer globalen Kooperationskampagne zur Verhinderung dieser Kriminalitätsform auf, die sich derzeit mit alarmierender Geschwindigkeit verbreitet. Laut einem Interpol-Bericht haben sich der grenzüberschreitende Betrug und die Kriminalität derzeit in großem Ausmaß und Einfluss verstärkt. 2023 haben sie einen globalen Schaden von etwa 8 Billionen US-Dollar verursacht, die in diesem Jahr voraussichtlich auf 10,5 Billionen US-Dollar betragen könnte. Interpol hat vor allem vor Bedrohungen aus transnationalen Betrugszentren gewarnt. Es handelt sich um organisierte Verbrechen, die sich auf Online-Betrug spezialisieren und sich mit Hilfe von Hochtechnologie Vermögenswerte aneignen oder Kryptowährungen manipulieren. Diese Zentren breiten sich in vielen Regionen weltweit aus, darunter in Südostasien, Afrika und im Nahen Osten. Die Opfer des Online-Betrugs wurden in 66 Nationen gemeldet, die den globalen Umfang und die Komplexität dieser Kriminalitätsform widerspiegeln. In ihrer jüngsten Operation hat Interpol in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden in 18 afrikanischen Ländern mehr als 1200 Cyberkriminelle festgenommen, die fast 88.000 Opfer ins Visier genommen hatte. Dabei wurden fast 97 Millionen US-Dollar beschlagnahmt und mehr als 11.400 Infosteller Infrastruktur zerstört. Laut UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die grenzüberschreitende Kriminalität, einschließlich Betrug, die Konflikte verschärft, staatliche Institutionen demoliert und sich zu einer realen Bedrohung gegenüber dem Frieden und der internationalen Sicherheit geworden.
La delincuencia organizada transnacional es una amenaza feroz.
Die transnationale organisierte Kriminalität ist überall dort, wo sie tätig ist, eine gravierende Bedrohung für Frieden, Sicherheit und nachhaltige Entwicklung, und sie operiert überall in reichen und armen Ländern, im Norden sowie im Süden, in entwickelten Staaten und in Entwicklungsländern. Und der Cyberspace ist eine Goldgrube für die Kriminelle.
Angesichts des wachsenden grenzüberschreitenden Betrugs werden die internationalen Kooperationsmechanismen derzeit verstärkt. Bemerkenswert war die Unterzeichnungszeremonie des UN-Übereinkommens zur Bekämpfung der Cyberkriminalität, die Ende Oktober in Hanoi stattfand. Derzeit verstärken Cyberkriminelle die Nutzung von künstlicher Intelligenz und Deepfake-Technologie, um umfangreiche Betrugsfälle durchzuführen. Laut Interpol sollten die Länder beim Umgang mit technologischen Herausforderungen in Kapazitäten zur Datenanalyse stärker investieren. Außerdem sollten sie die behördenübergreifende Zusammenarbeit vorantreiben und den Strafverfolgungsbehörden spezialisierte Fortbildung anbieten. Dabei sei der KI-Einsatz in der Ermittlung und Beseitigung von grenzüberschreitenden Hightech-Kriminellen besonders wichtig, sagt Interpol-Generalsekretär Vandesi Uwokisa.
So, Interpol is supporting on that fight.
Interpol unterstützt diesen Kampf mit drei unterschiedlichen Strategien. Erstens helfen wir den Strafverfolgungsbehörden zu verstehen, wie Kriminelle die KI nutzen. Zweitens geht es aber auch darum zu erkennen, dass die Polizei selbst von KI profitieren kann und sollte. Wir entwickeln daher spezielle Werkzeuge und Dienstleistungen, die Strafverfolgungsbehörden bei ihren Ermittlungen unterstützen können, insbesondere bei komplexen Fällen. Wenn große Datenmengen ausgewertet werden müssen, kann KI dabei helfen. Und der dritte Aspekt unserer KI-Strategie besteht darin, Leitlinien zu entwickeln und den Austausch zwischen Strafverfolgung und Zivilgesellschaft über den verantwortungsvollen Einsatz von KI durch die Polizei zu fördern.
Interpol hat außerdem den Austausch globalen Datenbanken über gefälschte Websites und Identitäten der Cyberkriminellen intensiviert. Auch regionale und globale Razzien in kriminellen Hotspots werden verstärkt. Ferner sollten die Länder Notfallverfahren zur Suche, Rettung und Rückführung von Opfern einrichten und bei Veranstaltungen von globalen Kampagnen zur Erhöhung des Bewusstseins koordinieren.
Kulturen der 54 Völker Vietnams.
Das Langhau ist ein charakteristisches Merkmal des Matriarchats der Volksgruppe ED in der Provinz Đắk Lắk im Hochland Tây Nguyên. Es dient nicht nur als gemeinsamer Wohnraum für die gesamte Familie, sondern ist auch ein Ort zur Bewahrung von Gongklängen, Liedern, Epen und den beständigen Kulturwerten der ED. ein Beitrag von Hsu gesprochen von Thuy Dương.
Die Familie von Y Yen im Dorf Kuop Kap in der Gemeinde Tân Lập feiert den Einzug in ihr neues Haus, ein traditionelles Langhaus. Als Opfergaben werden ein Eber und fünf Krüge Schnaps dargebracht. Schamane A.T. erklärt die Bedeutung der Feier.
Beim Bau eines neuen Langhauses müssen die Idee einer Zeremonie abhalten, um den Göttern zu danken. Sie bereiten ein Mahl zu und laden Nachbarn zum Feiern ein. Die Vorfahren glaubten, dass dies den Segen der Götter, Gesundheit und Wohlstand bringen würde.
Der Hausbesitzer Ian Mlo sagte, seine Familie besitze bereits ein solides Haus, habe sich aber dennoch entschieden, ein traditionelles Langhaus mit Wellenblechdach, Holzbetten und Wänden zu bauen. Das Langhaus sei nicht nur ein Wohnraum, sondern zeuge auch von der Entschlossenheit, traditionelle Werte zu bewahren und an zukünftige Generationen weiterzugeben, so Ian Mlo.
Wir geben unser Langhaus und unsere traditionellen Bräuche nie auf. Mein Vater und meine Großmutter haben uns immer gesagt, dass wir unsere Tradition bewahren sollten.
Im Leben der Ede gibt es viele Rituale, wie zum Beispiel das Gesundheitsgebet und die Verehrung des neuen Reises. Zeremonien haben nur dann eine wirkliche Bedeutung, wenn sie im Langhaus abgehandelt werden. Bei Zeremonien versammeln sich Gastgeber und Gäste, um Krüge Schnaps und lauschen dem Klang der Gongs. Laut Iring Adrong im Dorf Tring Ein im Stadtviertel Buôn Hồ verleiht der Klang der Gongs, der im Langhaus widerhallt, den Ritualen selbst bei einfachen Opfergaben eine heilige Bedeutung.
Ich erinnere mich an die Feste aus meiner Kindheit. Wir brachten damals nur einen Hahn als Opfergabe da, aber wir spielten trotzdem den Gong.
Früher diente das Langhaus als Wohnraum der Großfamilie der Ede, in dem viele Generationen zusammenlebten. Daher erforderte der Bau eines Langhauses die Mitwirkung vieler Personen. Hồng Nguy Kebua aus dem Dorf Kua Kap im Stadtviertel Tân Lập sagte, für die Volksgruppe der Idee sei der Hausbau eine Familienangelegenheit. Die Fertigstellung des Hauses sei jedoch eine Aufgabe des gesamten Dorfes.
Nach der Tradition der Ede ist der Hausbau eng mit dem Dorf verbunden. Die Nachbarn helfen sich gegenseitig beim Bau. Alle kochen gemeinsam, wodurch eine lebhafte Atmosphäre entsteht und die nachbarschaftlichen Beziehungen gestärkt werden.
In der Provinz Đắk Lắk gibt es derzeit rund 5600 Langhäuser. In vielen Dörfern ist die Restaurierung und Förderung der Werte der Langhäuser eng mit dem Gemeindetourismus verbunden. Die Langhäuser werden zu Orten für verschiedene Aktivitäten und bringen in und ausländischen Touristen die Kultur der Ede näher. Hồng Mlo aus dem Dorf Tring Ein im Stadtviertel Buôn Hồ erzählt, dass ihre Familie das traditionelle Langhaus repariert und einige Strukturen modernisiert habe, um Gäste empfangen und dem Tourismus dienen zu können. Im heutigen Langhaus der Idee erinnert jeder Gongschlag, jedes Lied und jeder Tanz nicht nur an den Ursprung und die Vergangenheit, sondern weckt auch in der jungen Generation den Wunsch, die nationale Seele inmitten des modernen Lebens zu bewahren. Bei der Erhaltung und Förderung des Wertes der Langhäuser geht es nicht nur um die Bewahrung eines Bauwerks, sondern auch um die Bewahrung der Identität und Seele der Gongs in jedem Dorf.
Nun hören Sie die Kultur- und Sportmeldungen.
Nach zwei Wochen mit spannenden Aufführungen ist das 6. Internationale Festival für Experimentelles Theater 2025 in Vietnam zu Ende gegangen. Zum Abschluss vergab die Jury 2 Auszeichnungen für herausragende Leistungen, 6 Gold- und 4 Silbermedaillen an die besten Theaterstücke. Das Festival wurde von dem Vietnamesischen Theaterkünstlerverein in Zusammenarbeit mit dem Volkskomitee der Provinz Ninh Bình und weiteren Institutionen organisiert. Es fand vom 6. bis zum 30. November in Hanoi, Ninh Bình, Haiphong und Ho Chi Minh statt. Beim Festival präsentierten über 27 Stücke von 8 internationalen Ensembles aus Polen, den Niederlanden, der Mongolei, Japan, Südkorea, Israel und China sowie 19 vietnamesischen Ensembles ein buntes, vielfältiges und kreatives Kunstfestival. Ho Chi Minh Stadt richtet sich für das größte Fest des Jahres, das von Weihnachten über den Neujahrstag bis hin zum Tetfest des Jahres der Schlange 2026 reicht. Seit Anfang November erstrahlt das Einkaufszentrum Diamond Plaza in festlichem Glanz. Zugleich verstanden zahlreiche 4- und 5-Sterne-Hotels in der Stadt feierliche Zeremonien zur Erleuchtung der Weihnachtsbäume und läuten damit offiziell die Hochsaison der Festlichkeiten ein. Die Stadtverwaltung von Ho Chi Minh Stadt hat kürzlich den Plan für die Dekoration der Tetblumenstraße 2026 mit dem Thema Frühling vereint, selbstbewusst vorwärts veröffentlicht. Die Veranstaltung wird auf der Nguyễn-Huệ-Straße stattfinden und 8 Tage dauern, vom 15. bis zum 22. Februar 2026. Der junge Schachspieler Nguyễn Xuân Phương hat vor kurzem den Sieg bei der Asienmeisterschaft der Jugend 2025 in Thailand errungen. In der Disziplin Blitzschach U10 der Jungen brachte der Spieler aus Hanoi die einzige Einzel-Gold-Medaille für Vietnam. Neben diesem Einzelerfolg gewann Xuân Phương zusammen mit Nguyễn Tấn Vinh und Hoàng Quân zudem die Gold-Medaille im Schnellschach-Teamwettbewerb U10 der Jungen. Auch in anderen Blitzschach-Kategorien erzielte das vietnamesische Team beachtliche Ergebnisse. Silbermedaillen gingen an Nguyễn Trần Gia Vượng, Đậu Khương Duy und Mai Hiểu Linh.
Das war unser Programm für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thuy Hằng. Tschüss und auf Wiederhören.